ARD.
Das ist halt so in mir drin, dass ich immer Kinder haben wollte. Ich wollte immer zwei, aber dann hat es mit zwei geklappt und das ist alles super.
Ja.
Aber ich finde, man lernt irgendwie, man hat zwar eine Vorstellung, aber manchmal ist es nicht so.
Ja.
Ich denke da tatsächlich nicht, hoffentlich bereust du das nicht oder so, weil ich einfach Leuten irgendwie zutraue, dass sie für sich selber schon wissen, was das Richtige ist.
Man sagt halt, der Weg ist das Ziel. Ich habe es ein bisschen für mich umgeschrieben, du musst nicht ankommen, aber da, wo du bist, war vielleicht dein Ziel.
Mhm.
Und die Entscheidung, die man getroffen hat auf dem Weg dahin, ist manchmal das Wissen, das Ziel ist nicht das Richtige.
Mhm.
Zu wissen, einfach dieses Gefühl, ey, I should not do this, ist wichtiger als dich durchzuboxen. Denn anzukommen, denken halt, warum?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ray Garvey
und
Mirella Pretschek.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Gut eigentlich.
Aber nur eigentlich.
Ja, nee, ich überlege halt gerade, weil es fragt sich halt, ich fühle mich gut eigentlich.
Ich fühle mich eigentlich auch ganz gut. Ich frage mich ganz oft am Tag, habe ich so ein komisches, als ob das jemand anders mich fragen würde, frage ich mich selber, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ich weiß nicht warum. Ich habe das ganz oft.
Ehrlich?
Als würde so jemand anders, also ich finde, das bin ich, aber es ist wirklich so, in meinem Kopf ist so, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Ganz
aber
komisch.
Ist es, weil du eine Zeit hattest, wo du nicht glücklich warst und dann hast du gesagt, okay, ab jetzt achte ich auf mich?
Ich glaube schon und ich glaube, weil es gerade so eine Phase ist mit so kleinen Kindern, dass man ja immer auf die Bedürfnisse von anderen guckt und dass es allen gut geht und dann irgendwann...
Vergisst man sich selber.
Genau, und dann, ich glaube, es ist immer so in Momenten, wo dann kurz Ruhe ist und dann mache ich so Check-in mit mir selber, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich? Am I okay?
Rufst du zu Hause an denn manchmal?
Wie bitte?
Rufst du zu Hause an denn manchmal? Like, do you ring your mom? Also rufst du deine Mutter an?
Ach so,
an,
meine
halt,
Mama.
Um einfach irgendwie so diese... Weil eigentlich sind die besten Gefühle von damals als Kind, wo du geschützt würdest und alles war sicher und du musst dich gar keine Gedanken machen. Und dann, wenn du deine Mutter, also ich rufe meinen Vater an oft, so dass ich eigentlich rufe zu Hause an und meine Mutter sagt, ich gebe dir deinen Vater.
Was
also
süß.
Ich denke halt, ich könnte auch mit dir reden.
Ja.
Aber meine Mutter und mein Vater und ich, wir tauschen gerne aus.
Das ist schön. Nee, ich rufe eigentlich nicht zu Hause an. Meine Mama wohnt auch nebenan, deswegen wenn dann... Würde ich rübergehen wahrscheinlich.
Sind deine Eltern getrennt?
Ja, meine Eltern sind getrennt.
Seit wann?
Seit ich 6 bin. Also lange. Deine sind zusammen?
Ja.
Schön.
Seit.
Wie lange sind die verheiratet oder zusammen?
50, 60 Jahre oder so.
Boah.
Die haben mit 20, glaube ich, an 21 haben die geheiratet und mit 22 war meine Mutter erstmal schwanger. Und dann ging es.
Rund.
Ja.
8 Kinder, ne?
Mm.
Wow. Wir füllen gerade nebenbei das Freundschaftsbuch hier aus.
Ja.
Das traue ich mich nicht. Das weiß ich schon. Was hast du da geschrieben?
Ich habe Bungee-Jumping geschrieben.
Oh, das ist gut. Ich schreibe alles mit Höhe. Ich habe total die Höhenangst bekommen, aber auch erst seit ich 30 bin gefühlt.
Ich habe das als Kind gehabt und dann wollte ich das überwinden.
Ja.
Und dann bin ich den Baum hinten im Garten hochgeklettert und das war so eine riesen alte Eiche und dann bin ich ganz oben in den kleinen Asten und dann habe ich angefangen so zu swayen.
Ja.
Einfach in den, zu merken, ich fall nicht. So, okay.
Wow.
Ja, ich habe echt sehr...
Sich selbst therapiert.
Ja, das muss ich viel machen, weil keiner hat mich verstanden. Also da gab es nur ich. Ich finde irgendwie so selbst analysieren und Selbstkritik und Achtung auf dich selber, das immer finde ich halt wichtig.
Voll.
Ja, aber weil ich merkte halt, meine Eltern haben mich nicht immer verstanden. Und
wie war es mit deinen Geschwistern? Wie viele Jungs, wie viele Mädchen wart ihr?
Ja, ich und 7 Schwestern.
Oh.
Das glaube ich, so oft wie ich das gesagt habe, das mussten ein paar Leute kennen jetzt. Es ist so mein Party-Trick. Ich habe 7 Schwestern. Und dann merke ich halt so, also manchmal ist es halt, oder...
Das wievielte Kind bist du?
3.
Ah.
Ja, ist...
Sandwich eigentlich so ein bisschen.
Ja.
Nee, 8, das ist schwierig.
Yeah.
It's a big sandwich.
Also ich finde, die Älteste hat es schwer.
Ja.
Und ich bin, das war alles ein bisschen vorbei irgendwie so. Du warst halt die Zweite. Also die Älteste hatte es am schwierigsten, weil sie musste sich immer beweisen und die musste immer die Chefin sein und musste immer, mhm. und ist immer noch so. Also, und, aber natürlich ist sie, hat sie keine Macht mehr. Was, wenn sie zwei, drei Jahre,
ja.
wenn sie zwei, drei Jahre älter als ja. dir ist, dann ja, aber dann irgendwann bist du halt eigenständig, du bist selbstständig und hörst du nicht auf jeder. Was ich meine, da gibt es schon einen, ich finde es halt, wenn jemand behauptet, ja, ich bin Einzelkind, deswegen bin ich so.
So und so.
Ja,
mhm.
ich finde halt, irgendwann bist du ein Erwachsener und
ja.
du kannst dir nicht immer mittragen und dann vorwerfen, als das ist meine Aussage.
Voll, du kannst dich immer noch verändern, du kannst an dir arbeiten.
Und ich finde es immer schwer, wenn jemand sagt, ich bin halt so. Ich denke halt, fuck that, man. Also wenn wir alle das behaupten, dann bewegen wir uns, dann stehen wir auf die Straße alle,
total.
Stehen bleiben,
ja.
sagen halt, kann ich nicht, ich bin so.
Ja.
And it's like, ja, das ist keine Aussage.
Das ist mein Sternzeichen.
Ist es?
Nee, dass man so sagt, ich bin ja. so, weil das ist mein Sternzeichen.
Ja, oh.
ja.
Ey, wie oft sie das genutzt hat, meine älteste Schwester, ich bin halt so und es like, oh, ich hatte irgendwie wirklich hinter dem Kopf so eine so verhärtete Stelle,
ja.
weil immer so, boah, so. Aber sie war brutal mit uns alle, als Kinder auch irgendwie so, brutal ist übertrieben natürlich, aber Mama hat gesagt, du musst mir in die Schule bringen. Ja, mach ich nicht. Ja, was sagst du denn, weißt du? Aber sie hat gesagt, ja, Mann, ich, mir egal, ich gehe jetzt, tschüss. Und dann meine Mutter kam raus und da saß sie im Garten, warum bist du da? Du sollst in die Schule. Ja, die hat mich nicht mitgenommen. Und dann meine Mutter so, warum bist du nicht einfach so gegangen? Ich sage, jetzt ist meine Schuld? Ich bin ja 5. Aber ja, ja, aber diese Ausreden, die finde ich nicht gut. Also ich gehe nicht mit.
Ja, verstehe ich. Hattest du eigentlich, weil du ja mit so vielen Geschwistern groß geworden bist, war das für dich irgendwie so ein Thema, dass du gesagt hast, du willst auch mal 8 Kinder haben oder du willst auf keinen Fall 8 Kinder haben? Oder war das eher so gucken, was die Partnerin auch möchte oder was so kommt im Leben?
Ich glaube, dass es ist leicht, jemand zu behaupten, ich will viele Kinder. Aber wenn man ehrlich ist, ich meine, und das wird das bestimmt absolut fucking politically incorrect, aber ich, also klar, 2 Menschen würden schwanger, aber eine trägt ein Kind.
Mhm.
Und das ist halt da, wo ich sage halt, okay, ich habe nur eine gewisse Mitsprache.
Mhm.
Was ich meine, weil dann irgendwie so, wie oft meine Frau schwanger sein sollte, hat sie auch mehr zu sagen, weil am Endeffekt, wenn du überlegst halt, was das von einer
körperliche mentale
Angriff ist.
Ja, total.
Und ich glaube, wir beiden hätten gerne mehr Kinder und gleichzeitig sind wir super happy. Also ich stelle die Dinge, die ich nicht ändern kann, nicht in Frage.
Mhm.
Also weniger. Ich sage halt, das ist so, wie es ist und ich bin damit happy. Und ich finde, dass ich liebe Kinder. Das war immer so. Ich hatte nie Angst. Ich hatte es einmal irgendwie so als Teenager, nicht Teenager, spät, so 20, 21, wo ich dachte, meine Freundin schwanger war und ich war eigentlich nicht schockiert oder so. Ich war nicht, oh mein Gott. Ich war eher so, okay. Aber war sie nicht am Ende.
Ja, ich glaube, es gibt 2 Seiten, wo ich mir denke. Einmal gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, ich will so und so viele Kinder und die müssen dann, es muss dann erstes der Junge und dann das Mädchen und es muss dann so und so.
Ja.
Die haben so genaue Vorstellungen und dann denke ich mir immer so, okay, krieg erst mal ein Kind dann und dann, man weiß, man kann ja auch nicht alles steuern. Also
ja.
wie stellen die sich das vor? Manchmal funktioniert es nicht so, wie man möchte. Manchmal hat man nicht die richtige Partnerin oder was auch immer. Also es gibt so viele Faktoren, die
ja.
einfach nicht in unserer Kontrolle liegen, wo wir nichts machen können. Und
ja.
ich finde es irgendwie so absurd, dass manche so eine konkrete Vorstellung haben. Und ich frage mich so.
Bei manchen funktioniert es tatsächlich. Also bei manchen sind wirklich überzeugt, dass es so sein wird. Und dann, es geht einfach so, bei manchen. Und dann geht es so aus, wie sie sich vorgestellt hat. Und dann
ja.
freue ich mich für den. Aber ich
ja.
bewundere es manchmal. Ich denke, wow. Genauso wie du gedacht hast. Crazy. Aber ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, du hast total recht. Wenn so viele Faktoren, also so die Analyse, da gibt es keine absolute Regel für allen.
Ja.
Was man, das ist so, Schwangerschaft ist bei jeder anders.
Total, ja.
So Kinder sind alle anders. Keine ist miteinander, also vergleichbar schon, aber keine ist gleich. Und es ist dann manchmal ein bisschen, wie sollte man sagen, halt irgendwie so, es ist schwer, dann eine Regel für allen zu haben und sagen, es muss halt so. Aber natürlich ist es eine Gesellschaft. Man versucht immer eine Regel so alle dahinterher. Aber ich bin da entspannter, glaube ich. Wenn jemand irgendwie so die Regel bricht, finde ich das eigentlich gut.
Weißt du, was ich gar nicht verstehe? Es gibt ja Leute, auch die im Internet sehr öffentlich darüber sprechen, dass sie sich gegen Kinder entschieden haben und wie Leute das nicht akzeptieren können. Also da gibt es so viele Kommentare drunter, die sagen, wie kannst du nur und du wirst so traurig im Alter sein. Aber es ist doch, jeder kann doch für sich entscheiden, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Mich greift das, wenn jemand sagt, ich möchte keine Kinder haben, das macht mit mir gar nichts. Ja, also weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe da gar kein Bedürfnis, irgendwas da. Ich sage, ja, ist doch super, wenn du das für dich weißt, wenn du happy bist. Amazing.
Ich bin bei dir. Also ich bin absolut überzeugt, dass jeder muss für sich entscheiden können.
Total.
Also ich bin nicht so, dass ich denke halt, nein, du kannst, also ich würde niemand sagen, wie die ihr Leben führen sollte.
Total.
Aber Erfahrung ist manchmal, wo du denkst halt, boah, ich hoffe, du bereust es nicht.
Also ja, aber selbst das würde ich mich nicht schreiben oder so. Also weiß ich nicht.
Ja, also es ist nicht ein Kommentar, den man sagen muss, um allen anderen zu schockieren oder sowas. Aber innerlich hat man schon eine Einstellung, wie man selber denkt. Und es hat viel damit zu tun, wo du herkommst und wie du aufgewachsen bist, deine Erfahrungen in der Welt. Und damit gibt es eine gewisse Bestimmung in deinem Kopf, wie du denkst. Und dann, wenn jemand anderer mit einer anderen Bestimmung kommt, irgendwie so, oder eine andere Denkweise, denn natürlich kannst du nicht verbergen, halt irgendwie so, wie du denkst, aber heißt nicht, dass du das denn als Hammer nutzt, um dem zu überzeugen. Die müssen so leben wie dir.
Ja, ich muss sagen, es gibt, also in meinem Kopf gibt es eine Alternative, ein Paralleluniversum, wo ich keine Kinder habe und glücklich bin. Also ich liebe meine Kinder und ich bin so froh, dass ich sie habe.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass es gibt halt unterschiedliche Lebensweisen. Man kann sein Leben unterschiedlich füllen und man hat ja auch nur so und so viele Kapazitäten. Und also ich weiß, also ich kann das nachvollziehen einfach, wenn Leute sagen, sie möchten das nicht. Nicht, weil ich unglücklich bin. Ich liebe alles, was ich habe, aber ich finde so, es gibt nicht dieses Lebensmodell, was für jeden passt, wo jeder irgendwie sagen muss, ja, dann mit x Jahren will ich so viele Kinder und dann heirate ich und dann mache ich das. Also ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Lebensmodelle und man kann sein Leben unterschiedlich füllen und ob das dann man Glück und Erfüllung durch Kinder hat oder durch tolle Freundschaften oder durch Tiere oder durch irgendwie Familie, die man sich selbst aussucht oder in die man auch reingeboren wurde, wie auch immer. Also ich glaube einfach, dass es nicht so dieses Schema F gibt, nachdem alle arbeiten. Nur wenn du es so machst, bist du glücklich am Ende des Tages. Das glaube ich nicht.
Ich glaube, das ist eine Luxus, die wir haben.
Ja.
So denken zu können.
Ja.
Ich glaube halt, dass generationsweise, ich meine, ich komme aus Irland und meine Eltern, ihre Generation war arbeiten, arbeiten, arbeiten. Alles ist zu überwinden, wir gehen weiter. Also da gibt es nichts im Weg, die wir nicht schaffen. Yeah. Also für meine Eltern.
Yeah.
Und es war immer, um den Weg frei zu schaffen für uns. Und wir hatten dann natürlich, weil das Weg frei geschafft wurde, hatten wir mehr Zeit, über uns selber zu denken. Und wir sind auch so aufgewachsen, wir denken an uns. Also, ich denke an mich. Was will ich, was macht mir glücklich? Und das trägst du natürlich dann in dein Leben und wenn ein Kind kommt, dann nehmen die ein bisschen von der Zeit weg von dir. Und ich glaube halt, dass man merkt, diese Rollercoaster von Gesellschaft, irgendwie so, welche Generation war, wie waren die gepolt. Ich meine, wenn du in ein Land gehst, wo meine Elternsgeneration gibt's noch, weißt du, in ärmeren Ländern, wo die nicht die Zeit haben zu denken über Luxus-Elemente oder Zeiten.
Ja, oder die ganze Zeit auch nur über die Kinder nachzudenken, sondern die müssen ihren Job machen, die müssen weitermachen. Ich kann mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen.
Und Kinder sind eigentlich mitgezogen.
Ja.
Weißt du, das ist halt irgendwie so, und dann irgendwann ist das Kind und die kennen das auch. Aber ich finde es schon eine Zyklus und ich finde, dass wir in manche Dinge einfach vergessen haben, wie das ist, Dinge durchzuziehen. Und ich will gar kein Prediger sein, also null. Aber manchmal sind wir zu weich. Wir denken zu viel an uns selbst. Also finde ich irgendwie so. Und wenn man sagt halt, ich bin bei dir in allen deinen Gedanken und stimme dir total zu, aber ich nur erkenne, warum wir so denken. Mhm. Und dann bin ich halt irgendwie so, ich sitze hin und denke halt, okay, ist das richtig, wie wir denken?
Mhm.
Weil natürlich sind wir super selbstbewusst, also gebildet. Wir haben eine offene Meinung, würde ich sagen, halt. Wir sind nicht extrem in unseren Gedanken. Aber in dem Moment musst du eigentlich hinsitzen und überlegen, ob das, was du denkst, richtig ist. Die Zeit nehmen wir nicht, weil wir gehen immer so schnell, also die Wellen sind so schnell. Und die Frage ist, wo wir denn landen.
Ja, ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, immer alles richtig, also da haben wir ja letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, dass es ja auch nicht immer nur einen richtig gibt. Also
Nein.
Es kann ja mehrere
Ich bin gespannt, weil man, die Welt entwickelt sich halt ja. absolut. Und du siehst die Länder, wo die Armut echt zu spüren und zu ja. sehen ist, haben natürlich einen absolut anderen Fokus als in die Länder, wo, you know, also ich, die erste Mal nach Deutschland kam, das war Irland gerade rausgekommen aus einer Finanzkrise, die wirklich das Land lahmgelegt hat, irgendwie so. Und dann war das die, nicht die Emerald Tiger, aber das war so diese, in Irland war absolut Reichtum. Mhm. Und als Musiker war das wirklich das Schlimmste, was passieren könnte. Weil als Musiker, du könntest einen Job haben, hätte dir 10-mal mehr bezahlt. Also wir haben auch darüber gesprochen, hat sie so diese Telefoncenter. Ich habe so viel Geld verdient in diesem Telefoncenter, das war krass. Aber es hat fast ein bisschen weggenommen von meinem Traum, weil ich einfach total versorgt war. Mhm. Weißt du, ich könnte ausgehen mit meinen Mates, ich hatte irgendwie so eine Freundin.
Warum sollst du was ändern?
Ja, und warum soll ich denn auf Tour gehen und nichts verdienen? Yeah. Und ich habe gemerkt, die ganze Musikszene hat sich verschrumpft, weil viele haben gesagt, nee, ich mache diesen Job, ich kriege halt viel Geld.
Telefonier lieber.
Ja. Also, und das ist so, also ein bisschen, ich achte das halt irgendwie so, da gibt es keine absolute Wissen darüber, also bestimmt in einer Form oder der anderen so Statistik, die ich auch liebe. Aber ich bin der Meinung, das Leben ist schön, aber manchmal hart. Und durch den harten Zeiten kommen auch Dinge, die du nicht schaffen kannst, wenn du auf dem Couch mit deinem Wohlgefühl irgendwie so da sitzt. Also manchmal musst du wirklich schöpfen, also hart arbeiten, als da hinzukommen. Ich würde das vergleichen mit Kindererziehen. Ganz ehrlich, das ist nicht immer leicht. Es ist manchmal, wo diese Gedanken, ich will kein Kind, ist, weil oft gesehen wird halt, die haben kein Leben mehr. Die können nicht mal in den Urlaub gehen. Und wenn die in den Urlaub gehen, kostet es das Dreifache. Ja. Und dieser Nanny, also meine Schwager hat mir gesagt, letztens, wenn dann noch ein Kind kommt, dann haben wir mehr Kosten beim Kindergarten als unser Kredit für unser Haus. Was ist mein? Ja. Und dann denkst du halt, fuck this shit. Aber ich bin der Meinung und ist nicht der Meinung, also ich weiß, dass denn hinsitzen mit deiner Familie, also jetzt rede ich über mich, es hat sich jeden Tag gelohnt. Ja. So. Es ist wirklich, wo ich mich so erfüllt fühle, ja. dass es nichts anderes gibt mit das. Ja. Und dann denke ich, wenn ich jemanden höre, der sagt, ich will kein Kind, ich sage halt, boah, mir tut es so leid für dich, wenn du so diese Einstellung hast. Und es ist nicht dass ich verurteile diese Person, aber ich denke, boah, das wird dir fehlen, aber hey, ist dein Leben.
Aber vielleicht fehlt es dir noch nicht.
Ey, gibt's bestimmt auch.
Ich glaube es, also, ja, ich sehe das.
Hast du Beispiele von Menschen, die kein Kind haben? Das muss eigentlich, ich sag's halt.
Safe.
Ehrlich.
Ja, ich kenne persönlich Leute, die haben sich gegen Kinder entschieden und ich glaube das denen zu 100%, dass sie happy sind und dass sie das, aber ey, es gibt so viele Sachen, es kann ja auch genauso sein, dass man Kinder kriegt und das bereut.
Nur zu Fakten, ich sage nicht, jeder muss rausgehen und Kinder haben, aber ich glaube, wenn ich das sage.
Ich glaube, manche Leute sollten wirklich keine Kinder haben, tatsächlich.
Das gibt's bestimmt auch. Ja. Aber ich glaube halt, ich wäre super traurig.
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube auch, selbst in diesem Paralleluniversum, wo ich keine Kinder habe, glaube ich, dass ich halt immer dieses Gefühl hätte, also das ist halt so in mir drin, dass ich immer Kinder haben wollte. Aber ich habe zum Beispiel, es hat auch bei mir, ich hatte 2 Fehlgeburten zum Beispiel, es war nicht immer alles so easy peasy und ich dachte auch so, vielleicht bleibt es auch dann nur bei einem Kind, das ist auch good enough, ich wollte immer 2, aber dann hat es mit 2 geklappt und das ist alles super. Ja. Aber ich finde, man lernt irgendwie, man hat zwar eine Vorstellung, aber manchmal ist es nicht so. Ja. Aber ich kann einfach, also irgendwie macht das mit mir einfach, ich denke da tatsächlich nicht, hoffentlich bereust du das nicht oder so, weil ich einfach Leuten irgendwie zutraue, dass sie für sich selber schon wissen, was das Richtige ist. Also wenn es irgendwie reflektierte Leute sind, die schon auch einiges im Leben erlebt haben und die einfach so bei sich sind, das merkt man ja auch einfach, dass sie das schon für sich einfach, sind halt erwachsene Menschen und entscheiden können.
Ich habe dir auch so beschrieben, wie mein Weg ist und tatsächlich, wenn du von einer Familie, der wirklich nicht funktionell war, wenn eine Gewalt im Haus war, in irgendeiner Form, mental oder so physikal, klar, dann kommst du raus und denkst halt, no, family, I never want a family. Ich will nie heiraten. Und das ist total nachvollziehbar. Ich glaube, wir sind am Ende, sind wir alle Ergebnisse von unserer Erfahrung, halt irgendwie so, weil wir fühlen unseren Weg nach das, was wir erlebt haben. Und klar, das führt halt natürlich auch zu Menschen, die dann sagen halt, no.
Ja, oder auch Menschen, die sagen, ich kann vielleicht einem Kind nicht das bieten, was ich mir selber als Kind gewünscht hätte, so ein bisschen. Also ich bin vielleicht nicht mental stabil genug oder ich kann diese Aufmerksamkeit gerade nicht irgendwie einem Kind geben, weil ich die vielleicht noch an mir selber erstmal irgendwie arbeiten muss und so. Und da ist es mir lieber, dass Leute irgendwie sagen, nee, dann mache ich das nicht, weil ich möchte nicht, dass mein Kind dann in 20 Jahren in Therapie gehen muss, wo ich jetzt gerade bin oder so. Weißt du, was ich meine? Dass man diesen Cycle irgendwie auch durchbricht und so. Und deswegen verstehe ich das.
Da hast du total recht. Und ich meine, in den Gesprächen merke ich auch, ich rede eigentlich über mich.
Ja.
Was ich meine,
und ich glaube, das ist es nämlich ganz oft, dass Leute, die sowas kommentieren, dass es so mit denen resoniert, etwas, was sie erlebt haben und sie deshalb das Gefühl haben, ich muss jetzt meine Meinung, die aber ja gar nichts mit dieser Person, das hat ja gar nichts mit der Person zu tun, die hat ja vielleicht was ganz anderes erlebt und hat für sich die Entscheidung, aber man hat selber, es macht sowas in einem auf und deswegen möchte man dieser Person vermeintlich einen guten Ratschlag geben, aber es ist eigentlich ein Ratschlag, den man sich vielleicht selber irgendwie geben müsste oder wo man selber dran arbeiten müsste.
Ich glaube, der Platz ist da vor allen.
Ja, total.
Ich meine, weißt du, es wäre langweilig, wenn wir alle im Raum alle die gleiche Meinung hätten. Ja. Und ich meine, ich könnte auch hier sitzen und sagen, halt, ja klar, ich bin total deiner Meinung. Das ist der sichere Weg zu gehen. Aber tatsächlich, wieso, weil ich anders bin, spricht es auch so aus, irgendwie so. Aber
total, du bist ja auch nochmal eine andere Generation. Also wir sind ja ein bisschen altersunterschiedlich. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt du bist. Bist du 32 oder 33?
33.
Ja, 33, genau. Okay. Ja.
Aber ich habe es irgendwie so, es ist schon irgendwie so, die verschiedene, also ich ankam in Deutschland das erste Mal, und meine, klar, mit 8 Kindern, wir sind nicht im Ausland gereist, in den Urlaub, also habe ich dir gesagt.
Ja.
In einer Sendung, wo ich das erste Mal im Flughafen war, war ich schon erwachsen, irgendwie so. Und das ist dann, wenn ich dann nach Deutschland kam, ich kann mich erinnern, ich war in Freiburg und in einem WG und da hat einer so sein Auto, ist zweimal im Jahr in Urlaub gegangen und hat die nächste geplant und der war ein Student. Ich war halt, wie leistest du das ganze Scheiß? Natürlich, aber der war, du hast gemerkt, in seinen Eltern, die hatten dieses Pflichtgefühl, solange er studiert, ist er unsere Verantwortung und das wird alles bezahlt. Und ich meine, der ist ausgezogen und ein Jahr lang hat sein Vater weiterhin das WG bezahlt. Wir waren, sollen wir ihm sagen? Ist egal.
Das ist so ein anderes
Muss
Leben,
man nicht sagen.
Oder?
Ja. Aber ich meine, ich liebe es auch und es ändert sich natürlich. Heutzutage ist es wieder anders halt irgendwie so. Man versucht halt, ein Auto leisten zu können und die Miete zu zahlen. Irgendwie so. Und du hast einen guten Job und du fragst dich halt, warum ich das nicht leisten kann. Also da bin ich absolut mit vielen, die wirklich zweifeln im Moment. Und man muss nicht über Politik reden. Das ist einfach die Welt, wie sie sich entwickelt. Ich fand es so witzig, irgendwie so mein Schwiegervater ist Rumäne, also Sipser, wenn man, das ist so das deutsche Volk, den Kaiser damals, irgendwie so die rumänische König, glaube ich, damals irgendwie so dahingeschifft hat, irgendwie so um Bergarbeit zu leisten. Mhm. Und in der Heimat von meiner Frau ist halt irgendwie so ein Viertel, der ist so witzig, wir sind über eine kleine Brücke gegangen und aus dem Fenster im tiefsten Rumänien so ein Grüß Gott, Servus miteinander. Ich war, what the fuck is here? Und du hast, der Opa hat uns erzählt, der Nachbar hat echt ein Problem, weil er hat einen Sohn. Und die waren so aufgestellt, extrem rural, also extrem off-land. Die hatten ihr 2 Kühe, hatten ein paar Schweine, hatten so ein Grundstück, also Land, die bearbeitet haben und alles hatten Balance. Und dann der Sohn natürlich in diese jetzigen Zeiten wollte ein Handy haben. Und das war das erste Ding im Haus, die nicht Geld verdient hat oder nicht. Es hat nur Geld gekostet und nichts gebracht.
Mhm.
Und dann auf einmal ist der Balance so gefallen, dann wollte er in den Großstadt und dann hat er eine Wohnung und die wollten ihm natürlich unterstützen, aber das war nicht in der Balance für ihre Existenz und auf einmal ihre Existenz war in Frage, weil die waren nicht irgendwie so, dass die ein Bankkonto hatten und irgendwie so Gelder immer hingeschifft haben, wenn überhaupt, unter Matratze wahrscheinlich und Käse wird gewechselt. Ich meine, ich rede von jetzt 2010, aber auf dem Land in, und da hast du gemerkt, das einfache Leben und das jetzige Zeit, wie das Balance nicht mehr stimmt. Und ich meine, in ein Großstadtgefühl hast du gedacht, irgendwie so, ich habe einen Job, ich bin ausgebildet, ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Familie vielleicht und 2 Kinder. Eigentlich muss ich mir das leisten können, weil ich das alles habe, was man vorgegeben hat. Du musst einen Job, du musst eine Steuer bezahlen und ist alles gedeckt. Und dann ist es nicht. Und dann denkst du halt, ja, ich verstehe halt den Frust.
Ja.
Absolut.
Absolut.
Tief, hey. Da sind wir angekommen. Medienkonsum, Themen des Folge, der Folge. Bist du jemand, der immer in dein Handy hängt?
Nee, gar nicht. Also ich habe tatsächlich zwei Handys. Man würde denken, das macht es schlimmer, aber für mich macht es besser. Ich habe ein privates Handy und ein Arbeitshandy. Und auf meinem privaten Handy habe ich zum Beispiel auch kein Social Media. Also ich habe kein Instagram auf meinem privaten Handy und so. Da habe ich WhatsApp. Und also das nehme ich wirklich nur zum mit Freundinnen kommunizieren, Fotos von meinen Kindern machen.
Das habe ich versucht tatsächlich.
Ja, hat nicht geklappt.
Nee, ging nicht.
Nee, hat sich noch mehr. Es kennen viele, die das zusätzlich stresst. Für mich funktioniert das eigentlich ganz gut.
Ja.
Und auf meinem Arbeitshandy habe ich halt alles, was mit Arbeit zu tun hat. Und wenn ich das so ein bisschen weglege, am Wochenende zum Beispiel, dann arbeite ich auch nicht.
Ich habe gemeint, einen Urlaub habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich wechsle auf einen Knochen. Also kein
Habe ich mir auch
Smartphone.
Schon mal überlegt.
Habe ich gemacht.
Dumbphone.
Ja, einfach so, duff, duff, kannst du einen Nagel reinhauen.
Ja, und?
Also ich habe gemerkt, wie populär ich bin tatsächlich. ich habe 3 Text-Messages und einen Anruf verpasst. In einem Monat.
Oh, das wäre bei mir ähnlich.
Ja. Also so wirklich, weil ich klar, wenn ich meinen Eltern erreichen wollte, dann habe ich die angerufen.
Ja,
aber
habe
ich gemerkt, dass die nicht mich anrufen.
Ja.
Und die Text-Messages waren von irgendjemand. Und ohne so eine WLAN-Verbindung, ohne irgendwie so in WhatsApp oder so, das hat mich wirklich so ein Bubble geschafft.
Ja.
Ich habe es geliebt. Also ich wollte da dran bleiben.
Ich habe schon so oft überlegt, ob ich das mache.
Wenn irgendjemand sagt halt irgendwie so, hey, du müsstest unbedingt diese App anschauen, dann bin ich sofort dann, wow, ja, das ist super. Und dann merke ich, eine Stunde ist vorbei. Und ich denke halt, wow, ich hätte irgendwas Besseres machen können, ey.
Das ist so schlimm.
Ja.
Ich habe das gestern Abend auch gemacht. Ich bin ja jetzt hier eine Nacht irgendwie alleine in Berlin. Ich habe Zeit für mich. Ich habe keine Kinder da. Ich könnte ja ein Buch lesen oder ich könnte schwimmen oder was weiß ich, könnte ich machen. Was mache ich natürlich? Ich liege im Bett und scroll auf meinem Handy. Und ich denke mir so,
Aber wie findest du Berlin im Vergleich mit Nürnberg? Das ist eine absolut politische Frage jetzt.
Also
Nürnberg ist ziemlich ländlich, kann man sagen, oder?
Ja, also wir haben, glaube ich, so ungefähr 500.000 Einwohner. Wie viel hat Berlin?
5, glaube ich. Ja.
Und ich glaube, was ja an Berlin immer so kritisiert wird, ist, dass man überall so ewig hinbraucht. Und das ist natürlich, also das fällt mir schon auch auf. Ich weiß, du bist wahrscheinlich viel irgendwie, die meisten Leute, die in Berlin wohnen, sind in ihrem Kiez. Und die verlassen den auch
nicht. Ja, nein, also da gibt es halt, ich glaube, das stimmt. Und dann, wenn man das merkt, muss man raus.
Ja.
Und dann irgendwie so, du merkst halt, wow, das.
Jetzt momentan habe ich so ein Gedankenexperiment, wie wäre das in Berlin zu leben?
Ja.
Und ich habe so eine so eine idealisierte Version, dann, ich stehe dann auf, ich bringe die Kinder in den Kindergarten, dann hole ich mir erstmal einen Kaffee, weil das kann ich ja, wo ich wohne in Nürnberg, ich wohne richtig so am Land.
Okay, wow.
Ich wohne neben Kühen und sowas, also wirklich so.
Wirklich.
Momentan stinkt es ultra nach Dünger, nach Scheiße, klar. Jeden Tag. Von den Feldern kommt das rüber.
Der Witz ist, wenn du nach Hause gehst, der Geruch liebst du.
Ja.
Ohne Schmarrn. Du gehst da und denkst, oh, Dünger.
Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ja. Aber deswegen ist es sehr, also bei uns gibt es nicht was, wo ich bin jetzt hier auf dem Weg, habe ich mir einen leckeren Kaffee, einen Cappuccino geholt.
Okay.
Es ist natürlich international, habe ich auf Englisch bestellt. Weil
hast du?
Ja, ich wurde auch auf Englisch angesprochen, deswegen habe ich dann
Mein liebster Moment, ich war in einem Hotel, in ein sehr hippes Hotel in Berlin und ein Freund von mir hat seinen Geburtstag gefeiert. Und ich gehe zur Theke und ich sage halt, ich sage seinen Namen, Savas. Ich sage, Savas. Und sie sagt, sorry, English, please. I went, it's his name, which is also Savas. And I was like, give me. Ich meine, ich habe als Gast in diesem Land habe ich mir extrem viel Mühe. Nicht jeder kann eine Sprache lernen, das muss man sagen. Aber ich bin, glaube ich, als Musiker komme ich schneller da rein. Und ich finde irgendwie so meine Verantwortung, weil ich das kann, weil ich lieb's auch. Mhm. Verantwortung ist vielleicht zu strong. Aber auf jeden Fall, man hat viel mehr Freiheiten, wenn man einfach eine Sprache irgendwie lernt. Es ist ein Live-Talent, die du überall nutzen kannst, irgendwie so. Und stell dir vor, Mallorca ohne Deutsch halt.
Das ist übrigens, wenn mich jemand fragt, welche Superpower hättest du gerne, dass wir alle Sprachen der Welt sprechen. Das finde ich so geil.
Oh ja, absolut. Das would be crazy.
Ja, du kannst also immer auch lauschen bei anderen Leuten. Mega. Ja, und du kannst einfach sofort mit Leuten reden. Und du bist ja auch, wenn du in einem fremden Land bist und in der Muttersprache die Leute ansprichst, das ist ein ganz anderes
Aber ich gebe dir zwei Geschichten dazu. Ja. Eins ist witzig. Die erste, ich lande in Irland und kam aus Warschau, glaube ich. Und wir waren auf dem Bus von dem Flugzeug zum Hauptterminal und zwei Jungs, die waren vielleicht beide 25 oder so, und die haben einfach gelauscht über den Abend davor und gesagt, hey, was hast du gemacht? Die haben in Englisch gesprochen und sind natürlich gewöhnt, in Warschau in Englisch zu sprechen, und keiner hat die verstanden. Und der eine sagt halt, ja, es war gut in der Kneipe gestern, was auch dabei, ja, es war super. Und ich so, stimmt, ich habe dir mit diesem Mädel gesehen. Und hast du? Und der ganze Bus so mal. Und dann habe ich gesagt, jetzt wollen wir alle wissen.
Ja, was ist passiert?
Haben die irgendwie gemerkt, oh shit, ich bin wieder zu Hause, ja. Ich bin irgendwie so. Aber ich war einmal in Ecuador, also mehrmals, wir haben so ein Wasserprojekt da gehabt mit den Einheimischen. Und da gibt es halt Sprachen, da bist du halt, okay, I will never be able to learn this language. Also zum Beispiel, wir waren bei der Guarani, das ist so 30% sind unkontaktiert von diesem Stamm. Und die eine Oma, und es war zwei Dinge gleich passiert. Einmal habe ich gemerkt, sie hat so einen Woolly-Affe, es ist so ein kleiner Affe, die sehr wollig aussieht, in die Haare, weil es ist als so Haustier irgendwie so.
Der wohnt da.
In ihr Haar. Oh mein Gott. Und ich habe das nur, als den Kopf hochkam, ich dachte, und sie hat gesungen.
Du hast einen Affe bei dir an den Kopf.
Du hast was. Und dann hat sie gesungen, und zwar hey na 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 hey na na, und sie hat für mich als ein Mantra irgendwie immer wieder halt irgendwie das Gleiche gesagt, und neben mir hat eine übersetzt. Sie hat gesagt,
immer was
und, ja, und sie, immer was. Ich habe nein, sie singt das Gleiche die ganze, aber es war wirklich so, Töne haben sich geändert und dadurch waren andere Wörter, und ich dachte, wow, das ist so wirklich ursprünglich,
ja.
Und das fand ich. Da war ich halt, okay, das ist eine absolute Grenze, da komme ich nicht rein. Mhm. Und wenn du die hörst, ich denke so, okay, in your throat. So, aber das Sprachen sind schon, das ist absolut superpower, finde ich auch. Ich habe eigentlich Französisch gelernt, 8 Jahre lang.
Und ich habe 5 Jahre Französisch gelernt, ich kann keine, gar nichts.
Ich mache immer so die Klassiker so. Ça va bien?
Ja.
Yeah. Also, alles so. Und dann fängt immer, ich mache das in Italien manchmal, wenn so, weißt du, weil die Italiener sprechen immer in Italien, vor allem so, dann denkst du halt, kann ich auch. Also, aber dann denken die halt, ah, der spricht Italienisch, und dann legen die los und denken halt, na,
da bin ich raus. Also, ja, ja. Aber ich, immer lächeln. Und, ja.
Ich überlege die ganze Zeit irgendwie so, weil ich mag gerne irgendwie so Dinge vornehmen, und ich überlege halt, okay, eine neue Sprache. Die will ich unbedingt.
Welche Sprachen kannst du denn?
Also Deutsch, Französisch, Englisch, Irisch. Also habe ich ein Gefühl für allen 4.
Mhm. Spanisch bietet sich doch an. Ja, so eine Weltsprache.
Ja, aber Italienisch ist ein schöner. Es ist eine schöne Sprache, ich weiß nicht.
Italienisch ist auch schön. Ja.
Liebe ich Italienisch.
Aber Spanisch kannst du halt in viel mehr Ländern sprechen.
Ja, aber praktisch oder romantisch? Das sind halt die Dinge. Wie triffst du die Entscheidung?
Hä, Spanisch ist total feurig. Ist ja nicht romantisch, aber.
Ja.
Fuego.
Ja, genau. Ja. Und das ist das Ding, was ich bin also oft in Spanien halt irgendwie so.
Siehst du?
Eigentlich soll ich Spanisch lernen. Aber wenn
ich habe auch viele Jahre gelernt, auch sehr rostig.
Ja.
Ja.
Oh ja, ehrlich?
Ja, ja.
Kennst du ein bisschen was?
Sí, hablo español.
Ah.
Ja. Und dann hört es dann auch schon
dann, auf. Das ist die Klippe. So, ja. Das war's. Ja, aber das ist ein coole Superpower auf jeden Fall.
Ja, zurück zu meinem Berlin-Live.
Ah ja, bitte.
Dann habe ich meinen Kaffee geholt.
Ja.
Und dann, da endet dann meine Traumvorstellung auch schon. Was mache ich dann die ganze Zeit in Berlin? Okay. Mache ich dann einfach genau das Gleiche, was ich zu Hause mache? Wahrscheinlich. Und dann, zum Beispiel, was ich mir jetzt gerade denke, das wäre so entspannt, wenn ich einfach hier wohnen würde. Und ich komme jetzt hier, wir quatschen, wir machen den Podcast.
Ja.
Und dann gehe ich nach Hause, kann ich mit meiner Familie Mittagessen. Nee, ich muss dann zum Bahnhof, dann muss ich wieder nach Hause fahren. Ja. Gestern musste ich im Hotel schlafen, dann musst du alles packen. Dann das ist alles so ein Riesen-Act. Ja. Und das wäre alles so einfach, wenn ich jetzt dann einfach, wie schön wäre das gewesen, wenn ich, dann ist es wirklich wie so, Arbeit, ich nehme Podcast auf und dann gehe ich nach Hause und dann kann ich die Kinder ins Bett bringen und so, und das kann ich jetzt nicht, alles nicht machen, weil es halt.
Aber das ist my life. Also ganz ehrlich, ich habe jahrelang und viel weniger durch Corona habe ich weniger erlebt, und dann jetzt wieder fängt es an, irgendwie so aus der Tasche zu leben. Das,
Tour
und Songwriting.
Und Produktion in anderen Städten oder
genau,
so.
Genau, ich bin nächsten Tag in Stockholm, dann bin ich in London, dann bin ich, und ich liebe das auch.
Mhm.
Und gleichzeitig guckst du der Tasche irgendwann an, nach einer Woche, und denkst so, wie soll ich das jetzt packen? Und ich bin nicht, ich pack nicht aus, aber irgendwann kannst du nicht unterscheiden, wie oft habe ich das angehabt. Ja. Weißt du, wenn du 3 Wochen unterwegs bist, ich weiß nicht, es ist schon, nicht ein, es ist ein cooles Leben, muss ich sagen, aber ich mache das sehr lang und dann irgendwann merkst du halt, boah, das Haus ist so geil.
Ich lag gestern im Hotelbett und es ist total gemütlich.
Schickes Hotel, muss man erstmal sagen.
Ja, ja, passt, alles super. Aber trotzdem, ich liege auf meinem Kissen und denke, das ist nicht mein Kissen. Es ist nicht, es ist, ich muss,
weißt du, wie viele Musiker reisen mit ihren eigenen Kissen?
Viele.
Ehrlich.
Alle.
Das ist crazy.
Ja. Das ist so ein Unterschied, das Kissen.
Ja.
Das war wirklich, ich habe mir auch gedacht, mein Gott, jetzt stelle ich doch nicht so an mit diesem Kissen. Und dann habe ich nochmal gewechselt, nochmal ein anderes. Nee, es ist auch, bei mir heiß, irgendwie kalt, ein Fuß raus. Dann habe ich irgendwie geschwitzt, das war irgendwie ganz.
Ich hatte eine Idee für eine Fotoreihe, das ist lange, lange her, das ist bestimmt 15
Jeder
Jahre.
Jeder Musiker mit seinem Kissen.
Ich wollte einfach in ein Bett, in ein Hotel ein Kamera drüber machen.
Ja.
Und ab eine gewisse Uhrzeit. Aber eine gewisse Uhrzeit einfach Klick machen.
Mhm.
Um zu sehen, wie jeder schläft in diesem Bett. Ich fand es eigentlich ein super, weil natürlich du in einem fremden Bett schläfst du anders.
Ja.
Also du merkst halt irgendwie so, ich bin ein absoluter, ich
gerade.
Kann gerade schlafen, Kopf in eine Position und I'm out.
Ja.
Und dann wache ich genauso
auf. Bist du so?
Ja.
Ja.
Aber es ist halt in einem Hotelbett. Ich sehe aus wie ein Oktopus. Also morgens wache ich auf und denke halt, wo ist der fucking Top von diesem Bett?
Bin ich?
Ja, das ist halt, ich habe die Decke um mich, ich habe irgendwie so, ich glaube, dass das ein super spannendes Bild ist, vom, wenn es gut beleuchtet wird, so einmal so um 4 Uhr morgens, und dann so, oh, nein, kann ich es nochmal? Nein, it's a one-shot-thing. So, aber ich habe es nicht umgesetzt, weil ich glaube, keiner wird zustimmen, aber ich fand es schon spannend.
Ja, du solltest ja auf jeden Fall die Zustimmung holen vorher.
Erstmal.
Das würde ich empfehlen. Ja, so.
Aber ich fand es schon irgendwie so eine coole Idee, weil ich mag Momenten in Zeit irgendwie so gehalten zu haben.
Ja.
Also nicht mit, da gibt es ganz viele Heroic-Bilder von damals, wo du später herausgefunden hast, die gestellt wurden.
Mhm.
Wo du denkst halt, ach klar, die haben es genutzt, um entweder Propaganda oder der Versuch, das perfekte Moment zu schaffen.
Mhm.
Aber für mich tatsächlich sind diese Straßenbilder von so, wenn du siehst halt Berlin 1820, eine Foto, denke ich, ich kann Stunden das anschauen.
Mhm.
Also auf einer Hauptstraße, wie die ausgesehen haben. Ich überlege halt, was hat er gedacht dabei? Und guck mal, der ist halt was anderes und das liebe ich halt. Ich war als Kind, aber kennst du diese Bücher, wo die haben so Stadtbild?
Mhm.
Und das Buch war halt so hier. Und dann hast du aufgemacht und Stunden.
Mhm.
Einfach. Und später habe ich herausgefunden, dass du irgendwie entdecken musst, andere Dinge. Aber ich war erstmal mit das Bild irgendwie so beschäftigt.
Krass, für dich Sachen entdeckt.
Ja.
Ja.
Da gab es einen, ich rede ohne Punkt und Komma jetzt, aber da gab es einen Künstler, den ich kennengelernt habe in The Jungle. Und der könnte Momenten aufnehmen in seinen Kopf und dann malen.
Mhm.
Und die waren so detailliert. Und der ist nicht da geblieben, so normal und dann erstmal gezeichnet. Der hat es angeschaut, ist nach Hause gegangen und hat so Murals, also 2 Meter by 3 Meter Bilder gemacht. Unglaublich. Und der wurde leider irgendwie durch seine Agent richtig ausgenutzt und geraubt eigentlich. Hat nie von seinen Kunst, der weltweit geschätzt wurde. Der ist, glaube ich, sogar auch, wenn nicht Nobelpreisgewinner, aber sowas. Aber der hat gesagt, nee, die können für mich nichts nehmen. Und ich fand es so geil, seine Einstellung. Gesagt, ich bin kreativ, ich mache halt weiter. Und ich fand es auch so eine geile Inspiration, wenn jemand sagt halt, du nimmst den Geld, aber du denkst, du hast mich ausgeraubt, aber du hast mich nicht ausgeraubt.
Das, was mir wirklich wichtig ist, kannst du mir nicht nehmen.
Du kannst mir nicht nehmen.
Ja.
Ich fand es so inspirierend. Die andere Sache, was er gesagt hat, ist, ich lebe so wie der Schamanen, die haben diese Regel, dass, weil man fragt sich über Alter, wann ist man zu alt oder wann ist man, und die haben gesagt, die leben so wie die Anaconda, wo die gesagt hat, es wächst bis zum letzten Tag.
Hm.
Und so ist ihre Einstellung halt.
Nicht zu alt für irgendwas.
Und die sind, solange sie eine Funktion finden innerhalb von ihren Stamm, dann machen die das und dann machen die das. Und es ist crazy, was man gesehen hat mit, da gibt es einen Schamanen, Delfin, und keiner wusste wirklich, wie alt er ist. Und ich habe morgens mit ihm gesessen und wir haben so ein Concoction, ich weiß nicht, was es war, aber es war so ein Wurzel, so, die wir geschält haben und dann in einer Tasse gemacht mit Wasser und dann so gequetscht und dann ist dieser Saft rausgekommen, dann haben wir es getrunken und es war hello!
Also wenn ich besser als gesagt, Kaffee.
Bitte, 24 Stunden so, I feel good. Also nicht,
ich kann alles schaffen.
Keine High, also eher so ein, und ich war, wenn du das in Europa verkaufst, was dann passiert. Aber ja, it's crazy. Wenn du, weil ich finde halt, von diesem Ursprung vom Leben lernst du sehr viele Sachen, die wir vielleicht hier jetzt vergessen haben. Aber das ist so mein Hinsitzen mit einem Kaffee allein auf der Straße. Das musst du in Berlin auch machen. Mhm. Ist einfach sitzen, gucken. Das ist super inspirierend.
Ich habe auch das Gefühl, da schreiben sich die nächsten Videos und alles von alleine.
Bitte. Das ist so, wo, und dann alle sagen halt, ja, stimmt, irgendwie so.
Ja.
Da gab's, ich wohnte auf einer Straße, das klingt, das ist ein bisschen jetzt Dunkelhumor, aber es ist so ein kleiner Hügel und da sind halt Bahngleise. Mhm. Und zwei, also eigentlich gibt es nur für Fahrräder oder...
Oh, Bahngleise und Fahrräder, das ist gefährliche Kombination.
Aber es ist im Sommer, das ist eine Café, wo alle sitzen und garantiert einmal am Tag kommt...
Fällt jemand hin.
Fällt jemand hin, aber also ordentlich. Oh, weil
das
natürlich, das Berliner Art ist erstmal beide Hände vom Fahrrad weg und dann mit Tempo einen Berg runterfahren.
Auch mit
und,
so Kopfhörern, wie du gerade aufhast.
Und dann, ja. Oh, und manchmal, wenn da wieder aufgestanden, haben die Leute einfach... Also, aber es war in einem Sommer, ey, jeden Tag. Aber ganz ehrlich, du musst sagen halt, wenn du die Hände nicht, oh, weil die Gleise sind offensichtlich und du denkst, und dann, Gott sei Dank, niemand wirklich schwer verletzt.
Das,
aber
das macht bei mir schon wieder meine Fahrradangst, macht die wieder schon ganz groß.
Fahrradangst.
Ich habe eine Fahrradangst. Man sagt ja, es gibt ja dieses Sprichwort, das ist wie Fahrradfahren, das kann man nicht verlernen. Ich habe Fahrradfahren verlernt. Ich bin die eine Person, die das geschafft hat. Ich habe als Kind, konnte ich noch Fahrrad fahren. Habe ich auch in der Schule, gab es dann so eine Fahrradfahrprüfung, habe ich natürlich toll absolviert. Und ich habe richtig Angst vor dem Fahrradfahren.
Ehrlich?
Ja, und ich habe jetzt für dieses Jahr, habe ich mir vorgenommen, ich werde eine souveräne Fahrradfahrerin. Weil wir haben auch so ein Lastenrad zu Hause. Super. Wir sind zwar nicht in Berlin, aber wir haben ein Lastenrad.
Guck, in Nürnberg habe ich so, Fremden, hallo!
Genau. Und das, eigentlich fährt sich das voll gut und es macht voll Spaß.
Stabil.
Ja, voll.
Hab ich auch.
Aber ich habe halt Schiss vom Fahrradfahren. Und ich, das Problem ist ja, ich bin ja jetzt ein Vorbild für meine Kinder. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe Angst vom Fahrradfahren, weil dann haben die ja auch Angst vom Fahrradfahren. Ich muss ja jetzt hier souverän sein. Ich muss es. Nee, es ist alles gut. Und deswegen nehme ich das jetzt dieses Jahr in Angriff. Weil das letzte Jahr war ich dann noch schwanger und so. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt ist schlecht. Das machen wir jetzt nicht. Aber irgendwie, ich glaube, als Kind habe ich halt immer so Fahrräder bekommen, die viel zu groß für mich waren. Weil meine Eltern wollten, ich habe auch immer Hosen, die viel zu, alles war immer viel zu groß. Schuhe, damit es halt
du
möglichst lang.
Genau. Aber es ist ein Zelt.
Ich habe so ein Bild von mir, wo ich einfach so eine Hose, die so fünfmal umgekrempelt ist, so ganz, ganz fette Krempel.
Kenn ich.
Und sowas auch mit dem Fahrrad. Und deswegen hatte ich dann immer so Angst, weil ich halt nicht, wenn ich auf dem Fahrrad drauf war, die Füße konnte ich nicht auf dem Boden haben. Und dann bin ich hingefallen und so. Und das war dann, hat das alles irgendwie so schlimm gemacht. Und deswegen war das nie mit dem Fahrradfahren. Aber ich schaffe das jetzt. Weil ich sehe mich so, ich fahre da in den Kindergarten, ich fahre zur Eisdiele, das ist so mein Leben.
Ja.
Weißt du?
Es ist wichtig.
Ich bestelle mir jetzt erstmal einen coolen Helm. Eine coole Farbe. Ich habe schon einen lila Helm gesehen. Dachte so, für den Frühling bringe ich so. Weißt du, man muss es auch schön machen. Vielleicht nehme ich noch so einen Kaffeehalter an meinem Lastenrad, damit ich das dann so einstecken kann. Ja. Weißt du? Und dann machen wir uns eine gute Zeit. Vielleicht nehme ich noch irgendwie so einen kleinen Lautsprecher, dass wir so laut Musik hören oder so meinen Kindern.
Oder zumindest gehört würde beim Ankommen.
Ja, genau. Die sind wieder da.
Die Mirelle ist wieder da.
Die sind angekommen, ja. Genau, so mache ich mir das.
Ich habe einen Freund, der ist Arzt, der ist Chefarzt.
Mach mir jetzt nicht Angst.
Nee.
Wo geht die Geschichte? Nein, erzähl.
Nee, der hat irgendwie so seinen eigenen Kindern beigebracht, weil er ist in Chirurg und in der Notaufnahme, in einem großen Krankenhaus hier. Und der,
ich weiß nicht, wo die Story hingeht.
Der hat seinen Kindern gesagt, ignoriere halt die Ampel, achte auf die Straßen. Weil es ist halt, das ist das Problem, weil...
Stimmt, man darf sich nicht zu 100% auf die Ampel verlassen. Man muss immer noch zusätzlich gucken.
Denn Recht, die man hat, ist leider spielt keine Rolle, wenn einer sagt halt, oh, ich bin 20 Minuten spät, es ist gelb, ich schaff das. Und dann auf einmal ist
dann
das...
Dann gewinnt halt der Stärkere. Wenn er im Auto ist, dann... Ja.
Und manchmal denkst du halt, halt echt diese Flitzen halt so eine Straße lang, denkst halt, hey, I know, dass du recht hast, ich weiß, dass du recht hast, aber wenn du mein Auto triffst, dann ist es, weil...
Ich muss eher aufpassen, dass bei uns kein Traktor kommt, das ist eher die Angst, wir haben gar keine Ampel weit und breit.
Man erkennt halt nicht die tatsächliche Problem, bis jemand sich verletzt.
Ja, total.
Und dann merkst du halt, was eine Verletzung wirklich ist, halt irgendwie so, aber man muss in Berlin auf Fahrradfahrer achten, weil die haben das zweite Recht. Die erste Recht natürlich bei den Fußgängern. Fahrrad, Scooter, Skateboard.
Ja. Longboard?
Longboard.
Inline-Skate.
Und dann Kleinauto.
Ja. E-Auto erst.
E-Auto zuerst. Ja. Und dann irgendwann das LKW ganz hier. Ja, ja. Ich bin einmal in der Schweiz, in Zürich, glaube ich, war das. Und ich war mit, ich habe die Bahn damals gefahren. Ich wollte immer fahren. Und ich habe meinen Führerschein in Deutschland gemacht. Und dann wollte ich immer fahren. Und dann fahre ich in Zürich, was war vielleicht ein bisschen eine Überschätzung für mein Talent als Fahrer, und nicht die ganze Schilder geachtet habe. Und da ist halt der Bahn, fährt einfach. Und das hat mir alle gesagt, irgendwie so, hey, wenn du denkst, dass der Bahn anhalten würde, macht er nicht. Der fährt einfach, weil die haben überall. Und ich fahre halt hoch und dann auf einmal merke ich, ich bin sogar in einer Kreuzung vom Straßenbahn.
Oh Gott.
Also habe ich nur, weißt du, so wirklich so Spaghetti-mäßig halt irgendwie so Bahnkreise, die sich gekreuzt haben. Und guck, rechts kommt ein Bahn, vorne kommt eine, so eine. Und ich dachte halt, Panik. Halte fest! An dem Mann, was machst du? Sie gesagt, ich rette unser Leben. Aber es ist crazy, weil man denkt halt, wenn du langsamer fährst, dann würden die achten. Aber manchmal in die Krise, irgendwie so, gehst du in den Hollywood-Film Hoch 10 halt irgendwie so und denkst halt, we're gonna die.
Ist Tom Cruise kurz und rettest die Welt.
Warum hast du Tom Cruise gesagt?
Ja, ich weiß
absolute
auch nicht.
Absolute Non-Weltretter halt irgendwie so.
Hä, ist der nicht immer so Mission Impossible und so?
Ja, aber...
Ich hab wie du siehst, ich habe keinerlei Ahnung.
Nee,
sag mir einen anderen Weltretter. Hier, James Bond, wer wie heißt er? Der Neueste? Daniel Craig.
Daniel Craig.
Den? Besser?
I mean, like, klar, okay, Held vielleicht. Ich weiß noch, die haben eher ein bisschen mehr verkauft als die Böse. Also die Böse also, Agent.
Ja,
irgendwie
ja.
So. Aber ich bin eher, so eher bei Guardians of the Galaxy halt, glaube ich. Oder
oh, okay.
So in der Richtung halt. Aber ich
ich wusste nicht, dass wir jetzt im Marvel-Universum gelandet sind.
Ich fand es so witzig, dass tatsächlich, ich habe ein paar, also Kurt Russell habe ich getroffen und Bruce Willis habe ich getroffen und Tom Cruise auch. Und die sind alle 1,50 oder so. Sie sind mini klein. Und du denkst an, die haben Riesenköpfe. Und dann denkst du halt...
Das sind alles Infos.
Es ist crazy, wenn du siehst halt Bruce Willis, der hat immer Stockelschuhe gehabt, irgendwie so, wenn er einen Preis... Also nicht Stockelschuhe, ist übertrieben, der hat einfach Cowboy-Boots.
Plateau.
Aber so wirklich so hier. Und Kurt Russell auch, ich meine, ich war ein Kopf über ihm halt, irgendwie so, es war... Und Tom Cruise ist breiter, als er groß ist halt, es ist schon... Es ist, ich glaube halt, für Filme ist es besser, wenn die so ein bisschen kleiner sind, weißt du, meine, weil die Action...
Die passen
so,
besser in die Kamera rein.
Ich glaube, das ist tatsächlich... Ursprünglich war das auch so.
Mhm.
Nenn mich halt irgendwie so zwei große Schauspieler, die zwei...
Da muss man das Stativ nicht so weit hoch...
Ja.
Hochschrauben.
Wahrscheinlich. Früher haben die gesagt, das ist alles nur Urban Myth, ich weiß nicht, aber stimmt. Aber wenn du eine Szene siehst, wo Bruce Willis irgendwie so hinter den Couch läuft halt irgendwie und macht halt diesen Moment... Ist er auf der Plattform hinter dem Couch, um den Gusto zu schaffen, weil er in Wirklichkeit gerade mit so die Hüfte an der obersten Teil von der Couch
kommt. Er hat eine Playmobil-Couch genommen, damit der Gusto aussieht. Ja.
Ja. Inspiration, that's all I'm saying. I'm just trying to help.
Ja, okay, hey, ja, ja.
Hi Tom, Rain gesagt, du bist 1,50 und hast einen Riesenkopf. Stimmt das?
Ich glaube, der hat ganz andere Probleme als seine Größe. Oder vielleicht ist das auch sein größtes Problem, wer weiß.
Ja.
Ich weiß es nicht. Hast du eigentlich dein Freundschaftsbuch mittlerweile schon fertig? Nee, du hast auch erst die erste Seite, gell?
Ja. Was hast du für ein Lieblingsbuch?
Ich habe noch nicht, da war ich noch nicht. Oh Gott, I'm panicking. Du hast ein Lieblingsbuch. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe noch nie ein Buch gelesen.
Das ist so in der Prüfung und du guckst links.
Ja, was ist denn dein Lieblingsbuch?
Ich habe
was hast du geschrieben?
The Pater, also The Godfather.
Really?
Habe ich das geliebt. Aber ich habe es lange
hast
her gelesen.
Hast du auch deinen Lieblingsfilm geschrieben?
Nee, das habe ich Groundhog Day. Also ich bin bei Filmen wörtlich, die dürfen mich nicht so anstrengen. Also ich glaube, ich denke genug über die Welt, dass wenn ich einen Film anschaue, das sollte mich erstmal nicht zum Denken bringen. Das muss mir eigentlich nur zum Lachen bringen.
Aha.
Oder einen schönen Moment.
Aber was geht's denn bei Groundhog?
Jeden Tag, wie heißt es, Murmeltier?
Ich hatte irgendwie das Gefühl, es wäre irgendwie so ein Kriegsfilm. Da war ich so gerade.
Nee, also ich bin natürlich leider der typische, ich will Mann sagen, aber es ist dann irgendwie
ja,
so.
Ja, mit der Pate auf jeden Fall.
Stereotype. Nee, aber ich bin schon, es war so witzig halt irgendwie so, wir wollten unbedingt zu Superman gehen. Ich glaube, es war mein 8. Geburtstag oder sowas. Mein Papa hat uns zum größeren Stadt gebracht, zum Kino. Und natürlich, so wie ich, hat er nicht den Tickets vorreserviert, kamen wir an, alles ausverkauft irgendwie so. Und wir alle, so meine fünf Kumpels und ich, und ich gucke meinen Vater an mit, du hast gesagt, wir gehen, ich habe meine ganze Kumpels hier mitgeschleppt und du, ja, ist egal, wir gehen zum Cowboy-Film nebenan. Und wir so, gucken wir halt irgendwie so den, aber das war der Cowboy-Film, war tatsächlich besser am Ende. Okay. Ja, I was happy, I was okay.
Ich habe aufgeschrieben, ich habe überlegt, Filme, Serie, sind mir jetzt nur zwei Serien eingefallen. Ich habe einmal New Girl als so ein Comedy.
Das Paris-Ding?
Nee, das ist Emily in Paris. Okay. New Girl ist mit Zooey Deschanel und... Nee.
You lost me.
Es ist schon ein paar, ich glaube schon zu 10
Alleine der Titel
zehn Jahre alt oder so.
Ja, okay.
Und Severance.
Ich habe das angefangen zu gucken und...
What? Du bist der erste Mensch, der... Reden wir über das Gleiche?
Ja, das weiß ich nicht jetzt gerade, denke ich halt.
Ist es
so diese Familie und der enterbt halt?
Nein, no. Das ist, das habe ich auch angefangen zu gucken und habe ich auch nicht weitergeguckt.
Okay, dann sind wir
d'accord. Aber das ist auch irgendwas mit S. Es ist nicht Scandal, aber es geht in so eine Richtung. Ja, alle wissen, worüber wir reden. Und Buch habe ich Windstärke 17, das habe ich erst letztens gelesen, von Caroline Walz. So sehr... Es geht um Teenager und es ist so sehr deprimierend, aber sehr gleichzeitig herzerwärmend. Das mag ich gerne. Wenn es so ist doch so sehr unschnörkelig geschrieben, weißt du, so sehr klare Worte, sehr kurze Sätze, das mag ich irgendwie, wenn man so straight to the point. Lieblingspodcast ist natürlich der 1+1 Podcast.
Sorry, thank you.
Ja.
Thank you. 1+1.
Ich bin verliebt und verheiratet.
Oh, okay, das, shit.
Ja, yes. Das hast du nicht verliebt angekreuzt, gell?
I learn quick.
Okay, zweite Seite hast du aber auch noch nicht. Das wünsche ich mir.
Also das Erste, was mir in den Kopf sprang, ist, weil ich das, glaube ich, irgendwo aus dem Film geschaut habe, ist ein Indian-Motorrad. Ich meine, wir reden nicht über Brands natürlich, aber es ist halt so ein legendär.
Motorrad?
Ja, ich
fahre... Wow, du wirst gerade immer typisch männlicher. Also jetzt mit der Pate und dieses Motorrad.
Also der Pate fand ich unglaublich gut geschrieben.
Ja, okay.
Und ich hatte den Film schon mal gesehen.
Ja.
Aber ich habe den Buch gelesen, weil jemand gesagt hat, du musst den Buch lesen, weil das ist viel besser. Ich habe, da war eine Phase, in der ich viel Bücher gelesen habe. Das ist nicht diese jetzige Phase, aber das war, wo ich auf Tour war und ich habe so Bücher gefressen. Aber dann irgendwann habe ich nicht das Gefühl, dass für mich geschrieben wird. Ich habe ein Buch geschrieben tatsächlich.
Ja?
Ja.
Selber? Was für ein Buch?
Ich wollte immer wissen, ob ich ein Buch schreiben könnte. Und ich habe vor Jahren angefangen und dann immer weggetan mit, es ist nichts, das interessiert keine, warum soll ich das schreiben? Und ich wollte nicht ein Biography über das Klassiker halt irgendwie so. Und dann standen wir auf der Bühne vor 20, wollte ich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, aber was mir spannend ist, über das, was ich alles erlebt, bevor ich nach Deutschland kam. Mhm. Also in Irland in den 80er Jahren, 70er Jahren, 90er Jahren. Ich weiß nicht, warum ich in der Reihenfolge gemacht habe, aber ich fand es, und dann habe ich es geschrieben. Und ich habe jede Nacht irgendwie so Kinder ins Bett gebracht und dann habe ich angefangen zu tippen und habe 17 Kapitel geschrieben. Und das baue ich um jetzt in ein Buch. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein... Bestseller für die Welt.
Es ist noch gar nicht draußen.
Nein.
Also du hast ein Buch geschrieben, aber es ist noch nicht draußen.
Nee. Ich glaube, ich bin das dieses Jahr.
Es ist ganz exklusiv hier gedroppt.
Ja, tatsächlich.
Wow. Ich habe tatsächlich schon mal ein Buch auch geschrieben. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon acht Jahre her oder so. Ist schon ein bisschen her, aber ja, Spiegel-Bestseller.
War die doch,
aber,
ja?
Schon.
Ja. Wie war es für dich, irgendwie so ein Buch rauszubringen?
Das war cool, weil es halt eben auch so anders ist. So, das war sowas, was man in der Hand halten kann.
Was für Themen?
Dies kann man mal machen und es ging so ein bisschen um, da war ich Mitte 20 oder so und es ging so um diese Phase, wo man sich so findet und Sachen ausprobiert und dass es halt so darum geht, einfach zu gucken, was tut einem gut und das kann man mal machen, kann man mal ausprobieren, aber muss man auch nicht. Aber es ist jetzt auch schon ein bisschen...
Bin mir sicher, dass du eine Inspiration für ganz viele junge Frauen bist und wahrscheinlich junge Männer auch, die einfach die Schale durchgebrochen hast und gesagt, nee, das reicht mir nicht, ich will mehr. Und einfach in dich Dinge gefunden, die wahrscheinlich nicht ursprünglich wusste, dass die da waren, aber die Abenteuer, die zu entdecken, ist so der Weg gewesen halt irgendwie so. Und das ist, ich treffe halt heute tatsächlich einen Freund von mir, wir sind beide auf dem Land aufgewachsen und der ist da geblieben und ich bin weggegangen. Mhm. Und der ist happy, auf jeden Fall, weil der gehört dahin, wo, mhm. wo er ist. Ich wäre nie happy gewesen, wäre ich da geblieben. Aber ich weiß halt, dass ist es so, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber es war, niemand hat uns erzählt, was es alles gibt.
Ja.
Was meine,
und auch auf Social Media konnte man nicht sehen, quasi, nee, was andere machen, was
genau.
es gibt.
Ja, ja. Und du warst wirklich immer so der Pionier eigentlich. Und der, was ich dir sagen wollte, der hat aufgehört, mich anzurufen. Und ich habe ständig ihm angerufen und habe gesagt, ey, John, was ist los? Wieso? Mhm. Warum meldest du dich nicht? Und ich glaube, es war 3 Jahre, habe ich ihm dann irgendwann, hat er mich angerufen. Und ich habe gesagt, John, what's up? Und wir waren best, mhm. best buddies. Also mhm. wir sind wirklich durch dich und dünn gegangen. Dick und dünn. Und er hat gesagt, Ray, ich wusste nicht, was ich dir erzählen sollte.
Krass, ja.
Mein Leben ist nichts im Vergleich mit dir. Mhm. Und ich war John, aber dann könnten wir darüber reden.
Ja.
Und, aber ich glaube halt, ich bin mir sicher, dass du für vielen wie du eine Tür aufgemacht hast in ihren Kopf. Weil es ist schon auf dem Land, manchmal denkt man, das war's, da gibt's nicht mehr. Und es ist auch schön, wenn es das, was du willst. Ich, eine Schwester, sie kam nach Hamburg, als wir da gewohnt haben. Riesen Abschiedsfeier zu Hause in Irland mit, ich gehe jetzt für ein Jahr weg, vielleicht länger. Hunderte Leute in der Kneipe, alle gefeiert, sie mhm. steigt im Flieger. 2 Wochen später sitzt sie auf dem Bett bei mir und sagt, Ray,
ich bin unglücklich.
I gotta go home. Yeah. Und ich war halt, ey, du bist hier gekommen, um zu wissen, dass da bist du glücklicher.
Total.
Also, it's okay. Und yeah. sie ist super glücklich, Gott sei Dank. Das war kein Fehler. Und es ist natürlich hart für sie, dann zurückzugehen und alle sagen, ja, ich habe gemerkt, dass es nicht meins war. Aber es ist ein absolute Stärke.
Es ist viel besser, ja, sich das einzugestehen, ja. auch mal Sachen abzubrechen. Also, ich glaube, ja. es ist so wichtig, dass man lernt im Leben. Es gibt Sachen, die kann man durchziehen und die sollte man vielleicht auch durchziehen, aber es ist auch genauso okay
ja.
und es kostet genauso viel Mut und Kraft, Sachen abzubrechen.
Absolut.
Also man denkt immer so, ja, du hast nicht genug Mut oder nicht genug Biss oder so etwas durchzuziehen, aber ja. im Gegenteil, manchmal ist es auch so wichtig und so mutig zu sagen, nee, stopp, ich höre das jetzt auf, das funktioniert nicht, es ist mir egal, was andere Leute ja. denken. Ich muss einfach auf mich hören, was das Richtige für mich ist. Und ja, dann ziehe ich halt wieder zurück nach Hause oder zu meinen Eltern mhm. oder was auch immer. Also einfach so
ja.
für sich diese Erkenntnis zu haben, ist auch so viel mehr wert, als was denke jetzt meine Nachbarin, mit der ich eh nichts zu tun habe.
Es war auf jeden Fall eine Schwäche bei mir, wo ich immer Dinge durchziehen musste,
mhm.
weil ich einfach so gepolt war. Es war halt so diese Konkurrenz zwischen mir und meinem Vater. Der hat oft gesagt, warum machst du das? Du machst sowieso nicht zu Ende. Also in eine Phase.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich dir. Mhm. Und dann war das halt irgendwie so unser erster so, ich habe das nie verloren. Ich musste immer Dinge zu Ende ziehen. Und es war nicht immer richtig. Und ich habe auch gelernt, dass man sagt halt, der Weg ist das Ziel.
Mhm.
Ich habe es ein bisschen für mich umgeschrieben, du musst nicht ankommen, aber da, wo du bist, war vielleicht dein Ziel.
Mhm.
Und die Entscheidung, die man getroffen hat auf dem Weg dahin, ist manchmal das Wissen, das Ziel ist nicht das Richtige.
Mhm.
Zu wissen, einfach dieses Gefühl, ey, I should not do this, ist wichtiger, als dich durchzuboxen. Denn anzukommen, denken halt, Warum
habe ich das gemacht? Jetzt ja. fühle ich mich genauso fulfilled wie am Anfang der Reise
ja.
oder so oder noch weniger oder ausgebrannt oder habe gar keine Kraft mehr, irgendwie weiterzumachen.
Letzte Frage jetzt, ja. weil wir müssen zu Ende kommen.
Apropos zu etwas aufhören, wir müssen ja. den Podcast aufhören.
Ja, wir müssen den Podcast aufhören. Und ich hatte aber eine Frage, ich wollte ja. dich so, was war das harteste Reise für dich?
Oh, eine ganz leichte Frage, Thomas.
Ganz am Ende. Oder wir können sagen halt,
oder das beantworten wir in der nächsten Folge.
Okay, ich lasse dir ja. Zeit, ein bisschen zu überlegen.
Ich überlege es mir.
Okay, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Bis
Hast
dann.
Du das gehört? Das war
wow. Ciao.
Okay, das füllen wir aufs Ende, oder?
Na, wie war's?
Super. Ich meine, das ist wirklich für mich mein absolute Happy Time, jemanden kennenzulernen und zu reden. Und ich bin, glaube ich, sehr offen und Sie auch. Und deswegen macht es super leicht, über alles zu reden. Ich frage mich, ob ich nicht ein bisschen mehr zurückhaltend sein sollte, weil ich erzähle dann alles und dann denke ich, boah, hätte ich das sagen sollen? Aber ich finde, in meiner Rolle als Person in der Öffentlichkeit, was klingt so blöd jetzt auszusprechen, trotzdem muss man über Dinge reden, die jeder durchgeht und vielleicht ein bisschen Licht geben, dass man nicht alleine ist und vielleicht ein paar Lösungen, die nicht so da sind, wie wir da durchgehen oder was wir erlebt haben und wie das ist und etc. Und ich finde, dass es in der Öffentlichkeit muss man mehr das machen, über Themen sprechen, um einfach eher lösungsfreudig zu sein, als zu sagen halt, es wird sowieso nichts.
Ich fand die Folge jetzt richtig wild. Ich finde, wir sind am Anfang richtig deep eingestiegen und es war so richtig auch so, wo ich das Gefühl hatte, dass wir auch mal so ein bisschen anderer Meinung sind. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann wird es auch mal so ein bisschen leichter und wieder lustiger. Es war ganz interessant auch zu sehen, was für Themen man so gemeinsam besprechen kann. Wir haben ja jetzt die Folge beendet mit der Frage, was war denn das Härteste, was du erlebt hast? Das möchte ich natürlich auch von ihm wissen. Was ganz Seichtes zum Abschluss.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Wie schön ist Rheinland-Pfalz. Natur, Weinberge und der Nürburgring natürlich. Hi, ich bin Max Dehling und im neuen Podcast Höllenrausch erzähle ich euch die spektakuläre Geschichte der legendärsten Rennstrecke überhaupt. Michael gets back into Montoya and Schumacher retakes the lead. Und es geht auch darum, was mit einer Rennstrecke passiert, wenn der größte deutsche Rennfahrer aller Zeiten in den Ruhestand geht.
Das war Katerstimmung, ganz klar. Schumi ist weg. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht.
In Höllenrausch hört ihr unvergessliche Formel-1-Momente. Ja, Baby! Yes, 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 yes again! Und die unvorstellbare Geschichte um einen riesigen Finanzskandal am Ring, der sogar einen Minister hinter Gitter gebracht hat. Ab dem 14. März geht's genau hier an dieser Stelle los mit der ersten von 6 Folgen. Also folgt diesem Podcast, damit ihr nichts verpasst. Ich freue mich auf euch.